This is CKCU Literary News, bringing you the literary echo from German-speaking countries, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern. Am Mikrofon Hans-George Ruprecht und Helmut Sobel.
Zwei Sendungen haben wir uns vorgenommen. Wir haben es erwähnt, es soll da um expressionistische Lyrik gehen. Doch, wie wollen wir damit anfangen? Wir erinnern uns. 1913 erscheint Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig. Wir haben darüber eine Sendung gebracht und wir können unsere Hörer nur dazu einladen, sie noch einmal zu hören. Doch im Gegensatz dazu erscheint am 23. April 1913 in der einflussreichen, von Franz Pfemfert in Berlin herausgegebenen Wochenschrift für freiheitliche Politik und Literatur, Aktion, ein seither viel zitiertes Gedicht unter dem Titel Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht von Ernst Stadler, das etwa zeitlich gleich mit Jakob von Hodes apokalyptischem Gedicht Weltende entstanden ist. Rüdiger Offergeld, unter Mitwirkung von Günter Hess, der für Ton und Regie zeichnet, hat es für uns gesprochen. Hören wir uns dieses Gedicht von Ernst Stadler, Fahrt über die Kölner Rheinbrücke, an.
Ernst Stadler, Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht. Der Schnellzug tastet sich und stößt die Dunkelheit entlang. Kein Stern will vor. Die ganze Welt ist nur ein enger, nachtumschienter Minengang. Darein zuweilen Förderstellen blauen Lichts jäh Horizonte reißen. Feuerkreis von Kugellampen, Dächern, Schloten, Dampfen, strömend, nur sekundenweiß. Und wieder alles schwarz. Als führen wir ins Eingeweid der Nacht zur Schicht. Nun taumen Lichter her, verirrt, trostlos vereinsamt, mehr und sammeln sich und werden dicht. Gerippe grauer Häuserfronten liegen bloß, im Zwielicht bleichend, tot, etwas muss kommen. Oh, ich fühle schwer im Hirn, eine Beklemmung sinkt im Blut. Dann dröhnt der Boden plötzlich wie ein Meer. Wir fliegen, aufgehoben, königlich, durch nachtentrissene Luft, hoch übern Strom, o Biegung der Millionen Lichter, stumme Wacht, vor deren blitzender Parade schwer die Wasser abwärts rollen. Endloses Spalier, zum Gruß gestellt bei Nacht. Wie Fackeln stürmend, freudiges, Salut von Schiffen über blauer See, bestirntes Fest, wimmelnd, mit hellen Augen hingedrängt, bis wo die Stadt mit letzten Häusern ihren Gast entlässt. Und dann die langen Einsamkeiten, nackte Ufer, Stille, Nacht, Besinnung, Einkehr, Kommunion und Glut und Drang. Zum letzten Segnenden, zum Zeugungsfest, zur Wollust, zum Gebet, zum Meer, zum Untergang.
Wie reagieren wir heute auf so ein Gedicht, Helmut? Es ist doch eigentlich überraschend, nach wie vor.
Ein sehr bewegendes Gedicht, auf jeden Fall. Gefühlvolles, voller Emotionen. Was mir vor allem an dem Gedicht gefällt, ist dieses Fortschreiten von sinnlicher Wahrnehmung zu einer Vision. Das ist hervorragend gemacht vom Stadler.
Was nach wie vor überraschend ist, sind zum Beispiel Bilder, die sehr verkürzt, metaphorisch ungemein eng verarbeitet sind. Zum Beispiel die Zeile: Und wieder alles schwarz, als führen wir ins Eingeweid der Nacht zur Schicht. Das sind ja drei Bilder und eben in dem Stil des als ob, als führen wir. Ja? Mhm. Dann zum Beispiel: Gerippe grauer Häuserfronten liegen bloß im Zwielicht, bleichend, tot. Etwas muss kommen. Oh, ich fühle es schwer im Hirn. Das sind ja Wahrnehmungen, das sind aber auch Versuche, das Wesentliche, das ganz Persönliche, Wahrgenommene neu zu gestalten und es so zu gestalten, dass es allgemeingültig ist. Ja? Mhm. Eine Beklemmung sinkt im Blut, dann dröhnt der Boden plötzlich wie ein Meer. Helmut, wie können wir diese Art des Schreibens im geistesgeschichtlichen, literarischen Zusammenhang der Zeit überhaupt verstehen? Da gibt es doch wahrscheinlich Voraussetzungen, mit denen sich die Autoren jener Zeit auseinandergesetzt haben. Was meinst du, was käme da in Frage?
Das Voranstellen der Emotion, des Gefühls. Und ich glaube, das ist eine bewusste Abkehr von vorausgehenden Kunstepochen, Impressionismus und auch eine Abkehr vom Naturalismus, den der Expressionismus abgelehnt hat als zu sehr positivistisch, zu unästhetisch. Wie gesagt, im Vordergrund steht der Ausdruck, dass der Versuch, von der normalen Realität wegzukommen und sie durch eine innere Realität zu ersetzen. So würde ich das sehen. Aber gerade in dem Gedicht da ist, weil du jetzt diesen kunsthistorischen Kontext erwähnt hast, ist auch vielleicht wichtig der assoziative Stil, der in dem Stadler-Gedicht besonders gegen Ende vorkommt, diese staccatohafte, dass das, dieser assoziative Stil vielleicht auch irgendwie mit dem Einfluss von Sigmund Freud zu tun hat. Ne? Ich glaube, 1913 ist auch ein bedeutendes Werk von Freud erschienen.
Ja, das ist sehr wichtig. Mehrere Punkte könnte man erwähnen. 1913 erscheint Karl Bühlers Buch Die Gestaltwahrnehmungen. Der Begriff der Gestalt wird aktualisiert. Und wie nimmt man Gestalten wahr, das Gestalthafte in einer allgemeinen Sinnbedeutung des Ausdrucks? Dann erscheint auch 1913 das sehr wichtige Buch von Wilhelm Dilthey, der ja als der Begründer der deutschen Geisteswissenschaften gilt, nämlich Weltanschauung und Analyse des Menschen seit der Renaissance und Reformation. Des Menschen, nicht wahr? Nicht irgendwelcher Leute, sondern des Menschen an sich, nicht wahr? Dann, wie gesagt, du hast es erwähnt, Sigmund Freud, 1913, Totem und Tabu. Das ist in vieler Hinsicht wichtig, denn da geht es auf der einen Seite natürlich um den Gedanken der Gruppe, der Hordengemeinschaft, der Brüder, ja, die sich zusammenschließen, um Vatermord zu begehen, um den Urvater ihrer Linie zu überwinden, ja, zu töten und auf diese Weise etwas Neues zu beginnen. Für Freud ist das der Beginn des kulturellen Geschehens überhaupt. Aber gleichzeitig bezieht sich Freud auch natürlich auf Völkerpsychologie und so weiter, auf Welten, die nicht mehr in Europa zu entdecken sind, und betont ganz besonders das Problem der Magie, des Animismus und des seelenhaften Erkennens, Erfassens der Welt und natürlich auch, dann aber auch wiederum, spricht von der Allmacht des Gedankens. Nun, das wäre eins. Dann natürlich auch im Zusammenhang der Philosophie ist Edmund Husserls Begriff der Wesensschau. Er hat ja im Jahr 1913 die Ideen zu einer neuen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie veröffentlicht, wo es eben auch darum geht, das Ding an sich zu betrachten, etwas zu erkennen, das phänomenal so verstanden wird, indem es auf das Bewusstsein reagiert. Das Bewusstsein klammert etwas aus und bezieht sich nur auf diesen bestimmten Punkt, auf diesen bestimmten Gegenstand. Und so ist es ja auch in Stadler, nicht wahr? In Bezug auf den Zug, der da über die Brücke schießt. Das wären so ein paar Anhaltspunkte, die uns vielleicht helfen, diesen geistesgeschichtlichen Zusammenhang besser zu umreißen. 1917 hält der Dichter Kasimir Etschmette vor dem Bund deutscher Gelehrte und Künstler und der Deutschen Gesellschaft in Berlin einen Vortrag unter dem Titel Expressionismus und Dichtung. Und er bezieht sich natürlich auch auf die Malerei, die Plastik und die Musik und so weiter. Und er sagt, gerade in Bezug auf das Wollen, ja, auf das ja, bewusste Streben im Schreiben, sagt er, noch nie ist dieses Schreiben mit solcher Innigkeit und solcher Radikalität zum Ausdruck gekommen, und zwar durch, und nun Zitat, vorgenommene Verkürzung und Veränderung der Form. Da haben wir es, das ist Ernst Stadler. Ja? Mhm. Die Form des Bildes, des literarischen Bildes, ist eine andere geworden.
Ja. Das, glaube ich, bringt uns wieder zurück auf die Betonung des einzelnen Wortes. Gerade das ist ja beispielhaft in dem Stadler-Gedicht gegen Ende, in den letzten Versen des Gedichts, diese Wortfetzen, die er aneinanderreiht. Die Betonung des Wortes aus dem Satzzusammenhang herausgenommen ist viel ja, reicher an Assoziationen. Und gerade diese Isolierung des Wortes setzt die Assoziationen frei. Und das haben die Expressionisten auch bewusst in ihre Poetologie sozusagen eingebaut.
Ja, ich glaube, du spielst hier auf den Schluss an. Ich will ihn noch mal vorlesen hier, das Gedicht von Ernst Stadler. Wie gesagt, die Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht. Da haben wir hier diese Wortfetzen oder diese Gedankensplitter, nicht wahr? Endloses Spalier zum Gruß gestellt bei Nacht, wie Fackeln stürmend, freudiges. Salut von Schiffen über blauer See, bestirntes Fest. Ja, das sind so Eindrücke, nicht wahr? Die aber eben etwas Generelles sagen und insofern eben auch in einer gewissen Weise engagiert sind, nicht wahr? Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist ein Aufsatz, der von Kurt Hiller stammt, ein promovierter Jurist, politischer Aktivist, der 1909 mit Jakob von Hoddis die kulturelle Vereinigung Der Neue Club in Berlin gründete, dem dann auch später Georg Heim und Else Lasker Schüler und Karl Schmidt-Rottluff angehörten. Ein Aufsatz in der Zeitschrift, komisch der Titel, Die Weisheit der Langeweile, eine Zeit- und Streitschrift. Im Band 1 bei Kurt Wolf, 1913 in Leipzig erschienen, ja, und unter dem Titel Expressionismus. So. Was sagt er da? Das ist nun wirklich aufschlussreich. Für Kurt Hiller bezieht sich der Begriff des Expressionismus im Gegensatz zu dem des Impressionismus auf eine neue Gefühlsart, und zwar nun mit der Betonung auf Gesinnung, Wille, Intensität, Revolution. Und ein weiteres Zitat. Und man neigt dazu, den Stil, den diese neue Gefühlsart erzeugt, wegen seiner konzentrierten Hervortreibung des voluntarisch wesentlichen Expressionismus zu nennen. Ich glaube, das ist für das Gedicht und für die Bildlichkeit aufschlussreich, das konzentrierte Hervortreiben des voluntarisch Wesentlichen. Ja? Da ist eine Triebkraft drin im expressionistischen Schaffensvorgang.
Die Betonung des Gefühls, glaube ich, ist hier auch mitentscheidend. Die vier Abschnitte in dem vielbeachteten Sammelband von Kurt Pintus, Menschheitsdämmerung, in dem die expressionistische Lyrik der Jahre 1910 bis 1920 zusammengefasst ist. Die vier Abschnitte tragen die Überschrift Sturz und Schrei, Empörung und Aufruf, Erwecken des Herzens und Liebe den Menschen. Alle Überschriften haben mit dem Gefühlsmäßigen zu tun. Trifft sich schön mit dem, was Edgemead sagt, nicht?
Ja, es ist eine neue Gefühlsart, ich denke nicht. Aber es ist nicht mehr das, was etwa Eichendorff empfand und zum Ausdruck brachte oder was Clemens Brentano sagte.
Ja,
oder, nicht? Es ist eine neue Gefühlsart, die aber nun sich auf das Wesentliche bezieht, auf etwas, das über das spezifisch das Einzelne hinausweist,
genau,
und
ja,
praktisch schon, mir fällt dabei ein Bild ein, wir kennen es gemeinsam, ein sehr berühmtes Bild von Franz Marc.
Mhm.
Es ist unter dem Titel bekannt, Kämpfende Formen. Ja? Was sehen wir auf dem Bild da? Wir sehen eine rote Fläche und eine tiefblaue Fläche. Ein starker Gegensatz zwischen Blau und Rot, aber je mehr man hinsieht, kann man unter Umständen in dem blauen Fleck, wie so ein Tintenfleck, ja, etwas wie ein Raubvogel erkennen. Ja?
Schemenhaft, ja.
Schemenhaft, ja. Und auf der anderen Seite, das blaue Bildgefüge, ja, lässt an einen Büffelkopf denken. Ja?
Ja.
Aber es ist kein Büffel mehr, denn er ist blau.
Mhm.
Und es ist kein Raubvogel mehr, denn er ist rot. Es ist nichts Mimetisches mehr drin, nicht wahr?
Ja, sehr wichtig, glaube ich, ist, dass die Farben symbolhaft sind, nicht in dem Bild.
Ja, also blau natürlich, nicht wahr? Die blauen Pferde, nicht wahr? Die sind keine Pferde mehr, wie man sie mit dem Fotoapparat aufnehmen konnte, bereits damals schon, nicht?
Ja.
Sondern es sind eben mit einem neuen Bedeutungsfundus belegte Formen, die für etwas anderes dastehen, nämlich für eine neue ästhetische Qualität.
Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Gedanken, dass der Expressionismus nicht die normale Realität darstellen will, sondern eine neue, eine Realität, die aus dem Innern kommt.
Ja, eine Gestalt, wir haben es gehört, Karl Bühler mit seinem Buch Gestaltwahrnehmungen, ja. Aber auch etwas, was vielleicht mit Wesensschau im Sinne von Edmund Husserl zu tun hat.
Ich wollte noch eine Sache erwähnen, die mit dem Jahr 1913 zu tun hat. Ein Lyriker und ein Maler, der Ludwig Meidner hieß, schuf zwei Bilder. Das eine Bild heißt Apokalyptische Landschaft und das zweite Bild heißt Ich und die Großstadt. Für seine Zeitgenossen waren gerade diese Bilder ganz, ganz wichtig. Von seinen Zeitgenossen wurde Meidner als der expressionistische Maler betrachtet. In dem einen Bild Ich und die Großstadt, da wird gezeigt, er porträtiert sich selber natürlich nicht im Sinne des Naturalismus, also realitätsgetreu, sondern auch etwas so holzschnittartig, inmitten von einstürzenden Schornsteinen, zusammenstürzenden Häusern, Kometen schlagen im Hintergrund ein. Er zeigt also nicht so sehr die Realität, die Großstadt, sondern vielmehr seine Empfindungen, wie er sich in Bezug auf die Großstadt sieht. Das Bild drückt natürlich im gewissen Sinn Chaos aus, nicht? Und so empfindet der Mensch damals auch zum Teil. Das kommt in vielen Gedichten des Expressionismus wieder. Man fühlt sich überwältigt von der Komplexität der Großstadt, die sinnlichen Reize, die auf einen Menschen einfluten. Das will Meidner in seinem Bild ausdrücken.
Darauf werden wir natürlich zurückkommen. Gott, der Staat, Gedichte von Georg Heim und so weiter. Mhm. Öffnen wir das Bild noch etwas und versuchen jetzt diese Zeit auch vielleicht im geschichtlichen Rahmen zu verstehen, ja. 1913 ist ja ein ungemein spannendes, entscheidendes und in vieler Hinsicht bewegendes Jahr, nicht wahr? Ja, wir können sagen, natürlich, meine, wir sprachen von Freud und der Hordengemeinschaft der gleichgesinnten Brüder. Ja, was ist 1913 auch? Es ist das ist der Beginn der Wandervogelzeit. Ja? Denn auf dem Hohen Meißner schließen sich 13 Jugendverbände zur deutschen Jugend zusammen. Und damit ist so diese berühmte Wandervogelbewegung in Gang gekommen. Mhm. Aber auch, wir wollen es nicht vergessen, 1913 fand in Frankfurt eine ungemein beeindruckende Demonstration statt, eine Antikriegsdemonstration, an der Rosa Luxemburg teilnahm. Und wir wollen daran erinnern, dass sie bereits mit Jean Jaurès in Frankreich Beziehungen aufgenommen hatte und alles dran gesetzt hat, wie die Linke in Deutschland überhaupt, eine sich anbahnende militärische Auseinandersetzung in Europa zu verhindern. Wir wollen ja nicht vergessen, dass der Schlieffenplan, der Zwei-Fronten-Krieg, nicht wahr, bereits vorlag, schon, nicht wahr? So, Rosa Luxemburg wird festgenommen wegen Aufruhr und Rebellion und Verstoß gegen Recht und Ordnung. Und sie hält dann vor der Frankfurter Strafkammer eine ungemein beeindruckende Verteidigungsrede unter dem Titel Militarismus, Krieg und Arbeiterklasse. Aha. Nicht? Das gehört auch dazu. Nicht wahr? Und vielleicht noch 1913. Ja? 1913 erscheint Rosa Luxemburgs Hauptwerk Die Akkumulation des Kapitals. Das sind auch so, nicht wahr, Zusammenhänge, die man eben im Blick behalten muss, wenn man verstehen will, warum jetzt diese Autoren, diese jungen Schriftsteller, die unter, nebenbei, es muss gesagt werden, im Ersten Weltkrieg ganz zahlreich ihr Leben verloren. Ja,
ja, gerade in dem, fast im ersten Kriegsjahr sind, glaube ich, 3 oder 4 bedeutende expressionistische Lyriker an der Front gefallen.
Stadler und auch Georg Trakl, nicht wahr?
Ja.
Ja, wir werden uns ja natürlich mit Georg Trakl besonders beschäftigen in der Sendung, die unter dem Titel Vorschau bereits gelaufen ist, haben wir ja 2 Gedichte von Georg Trakl eingeblendet und wir werden im nächsten Jahr den 100. Todestag von Georg Trakl natürlich neu ins Bewusstsein bringen. Hören wir uns zum Schluss dieser Sendung noch einmal Ernst Stadlers Gedicht Fahrt über die Rheinbrücke bei Nacht an. Rüdiger Offergeld unter Mitwirkung von Günter Hess, der für Ton und Regie zeichnet, hat es für uns gesprochen.
Ernst Stadler, Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht. Der Schnellzug tastet sich und stößt die Dunkelheit entlang. Kein Stern will vor. Die ganze Welt ist nur ein enger, nachtumschienter Minengang. Darein zuweilen Förderstellen blauen Lichts jäh Horizonte reißen. Feuerkreis von Kugellampen, Dächern, Schloten, Dampfen, strömend, nur sekundenweiß. Und wieder alles schwarz. Als führen wir ins Eingeweid der Nacht zur Schicht. Nun taumen Lichter her, verirrt, trostlos vereinsamt, mehr und sammeln sich und werden dicht. Gerippe grauer Häuserfronten liegen bloß, im Zwielicht bleichend, tot, etwas muss kommen. Oh, ich fühle schwer im Hirn, eine Beklemmung sinkt im Blut. Dann dröhnt der Boden plötzlich wie ein Meer. Wir fliegen, aufgehoben, königlich, durch nachtentrissene Luft, hoch übern Strom, o Biegung der Millionen Lichter, stumme Wacht, vor deren blitzender Parade schwer die Wasser abwärts rollen. Endloses Spalier, zum Gruß gestellt bei Nacht. Wie Fackeln stürmend, freudiges, Salut von Schiffen über blauer See, bestirntes Fest, wimmelnd, mit hellen Augen hingedrängt, bis wo die Stadt mit letzten Häusern ihren Gast entlässt. Und dann die langen Einsamkeiten, nackte Ufer, Stille, Nacht, Besinnung, Einkehr, Kommunion und Glut und Drang. Zum letzten Segnenden, zum Zeugungsfest, zur Wollust, zum Gebet, zum Meer, zum Untergang.
Und damit sagen wir auf Wiedersehen.
Ja, Wiederhören.
Das war CKCU Literary News, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern auf FM 93,1 im Campusradio der Carleton University in Ottawa, Kanada. Vielen Dank fürs Zuhören.
Almost time for the annual CKCU Funding Drive, this year running from October 25th through till November 10th.